RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 7. Oktober 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Puji Astuti, Dora, und Sahid. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Regenrück Halte Becken Rawasari wird im Jahre 2018 fertig sein. Präsident wohnte dem Bankett des Sultans von Brunei bei. Das Handelsministerium hilft den indonesischen Exporteuren in den globalen Markt einzutreten. Die nahöstlichen Investoren nahmen an dem Westjava Investitionsforum teil. Internationale Konferenz über islamische Jugendausbildung wird in Jakarta eröffnet. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo besichtigte am Freitag, den 6. Oktober 2017, das Bauprojekt von Regenrück Halte Becken Rawasari in Tarakan, Nordkalimantan. Präsident setzt ein Ziel, dass der Bau von Regenrück Halte Becken Rawasari in Tarakan, Nordkalimantan im Wert von 4,8 Millionen US-Dollar im Jahre 2018 fertig sein wird. Der Bau dieses Regenrück Halte Becken begann im Jahre 2016. Der Bau des Regenrück Halte Becken dient dazu, den Bedarf der Gemeinschaft in Tarakan an Wasser zu decken. Die Regierung baue ein großes Regenrückhaltebecken in Tarakan, da es in Tarakan an Wasser immer mangele. Inzwischen sagte der indonesische Minister für Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten Basuki Hadi Mulyono in seiner Presseerklärung, dass sich in der Stadt Tarakan, deren Größe 250 Quadratkilometer sei, keine großen Flüsse befinden. Die Stadt Tarakan braucht deshalb viele Regenrückhaltebecken, um Regenwasser als Rohwasserversorgung aufzunehmen und der Trockenheit in der Trockenzeit zuvorzukommen. Die Regierung könne erst jetzt 50% des Rohwasserbedarfs von 200.000 Tarakan Einwohner decken, fügte Minister Basuki Hadi Mulyono hinzu. Der indonesische Präsident Joko Widodo besuchte am Freitag die jüngste Provinz Indonesiens, Nordkalimantan. Durch seinen Dienstbesuch möchte Präsident die Infrastruktur in Nordkalimantan besichtigen und die Bereitschaft dieser Provinz sichern, um die Investoren anzulocken. Dies teilte Präsident Joko Widodo am Freitag, den 6. Oktober 2017, der Pressemeet. Als er im Bezirk Bulungan den dortigen Bürgern die Sozialhilfeleistungen in Form von der Indonesian Klukarta und dem Familienhoffnungsprogramm verteilte. Präsidenten zufolge werde die Regierung die Investitionen im Wasserkraftwerk Bereich drängen. Die Regierung entscheide sich bis jetzt aber noch nicht, wann die Brücke von Tarakan nach Tanjung Selor gebaut werden werde, sagte Präsident weiter. Der Gouverneur von Nordkalimantan, Irianto Lamri, hat kürzlich bei der begrenzten Sitzung mit dem Präsidenten den Bau dieser Brücke vorgeschlagen. Präsident Joko Widodo und First Lady Iriana sind am Freitagsabend im Flughafen Antarbangsa in Brunei Darussalam angekommen. Präsident und seine Frau wollten dem Bankett im Palas Nurul Iman in Bandar Seri Begawan im Rahmen der Feier des 50. Jahrestages des Thrones des Sultans von Brunei Hasan al-Bolkiah beiwohnen. Einige hochrangigen Stadtbeamte von dem Königreich Brunei Darussalam wie der Innenminister Pehin Orang Kaya Seri Kema Dato Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong und der Indonesische Verteidigungsattaché Obers Widianto begrüßten im Flughafen Antarbangsa Präsident Joko Widodo und First Lady Iriana. Nach dem Bankett flogen Präsident und First Lady nach Jakarta zurück. Das indonesische Handelsministerium wird während der größten indonesischen Handelsmesse Trade Expo Indonesia 2017 die vom 11. bis 15. Oktober 2017 in Tangerang, Banten stattfinden wird, One-on-One Business Matching durchführen. Die indonesischen Unternehmer können durch One-on-One Business Matching mit den potenziellen ausländischen Käufern sich treffen, um ihnen ihre Produkte anzubieten. Es sei eine Bemühung, um in den globalen Markt einzutreten. Dies teilte die Generaldirektorin für die Entwicklung des nationalen Exports des indonesischen Handelsministeriums, Arlinda, am Donnerstag der Pressemeet. One-on-one Business Matching wird die Nachfrage der ausländischen Käufer und das Angebot der indonesischen Exporteure überbrücken. Die ausländischen Käufer können damit wissen, welche indonesischen Produkte für die Marktcharakteristik jedes Landes sich eignen. Einige Länder, die an dem One-on-One Business Matching teilnehmen werden, sind Thailand, Indien und Saudi-Arabien. Einige Investoren aus den nahöstlichen Ländern, den Mitgliedsländern der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC und den ASEAN-Ländern, nahmen gestern in Bandung SIAFA an dem SIAFA Investor Forum teil. Dieses Forum hatte Think Investment Think SIAFA zum Thema. Die Vertreter von Islamischer Gesellschaft für die Entwicklung des privaten Sektors, ICD, der Islamischen Entwicklungsbank und der Geschäftsleutegruppe TIKOH wohnten auch dem Forum bei. Der Vizegouverneur von WSIAFA, Deddy Miswar, sagte vor den Teilnehmern, dass WSIAFA das Paradies der Investitionen in Indonesien sei. Die Provinzregierung WSIAFA hat große zukünftige Vision, um WSIAFA als das beste Investitionsziel in Asien im Jahre 2025 zu verwirklichen. In WSIAFA befinden sich mehr als 18 Millionen Einwohner. Deshalb habe WSIAFA großen Markt, sagte Vizegouverneur Miswar weiter. Das Wirtschaftswachstum in WSIAFA werde von drei Sektoren und zwar Industrie, Handel und Landwirtschaft, fügte Deddy Miswar hinzu. Der Sekretär des Jugend- und Sportministers Gatot S. Dewabroto eröffnete gestern in Jakarta die internationale Konferenz über die islamische Jugendausbildung 2017. Bei der Konferenz erörterte man das islamische Bildungssystem in den Muslimsmehrheitsländern nach der Kolonialzeit und die Integrierung der religiösen und moralen Bildung in den derzeitigen Lehrplan. In seiner Begrüßungsrede sagte Gatot S. Dewabroto, dass die Konferenz über die islamische Jugendausbildung die erste in Indonesien sei. Gatot brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Teilnehmer bei dieser Konferenz die neuen Ideen hervorbringen können, um die Rolle der islamischen Bildung und das Verständnis über die Religion und Kultur und Islams Rolle zur Bekämpfung des Terrorismus und des Radikalismus zu fördern, sowie für die Toleranz und den Pluralismus zu werben. Bei der internationalen Konferenz über islamische Jugendausbildung treffen sich die Jugendlichen und die Interessenvertreter aus den Ländern der Islamischen Zusammenarbeitsorganisation OIC, die Akademiker, Geschäftsleute, die Vertreter von UN und den Nichtregierungsorganisationen und die zivilen Bürger. Es ist sehr zu hoffen, dass dieses Forum eine Weltjugenderklärung hervorbringen wird, um die gemeinsame Verpflichtung zur Bekämpfung von Xenophobie, Rassismus, Intoleranz, Armut und Kluft zu drängen. Die Konferenz findet am 5. und 6. Oktober in Jakarta und vom 6. bis 9. Oktober in Bandung Westjava statt. 56 Jugendlichen aus den OIC-Ländern werden eingeladen, um die islamische Bildung und den wohlhabenden Zustand der Jugendlichen in den muslimen Ländern zu diskutieren. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichten würden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Sindo. Am Donnerstag, den 5. Oktober 2017, schrieb die Zeitung Sindo in ihrem Leitartikel, gemeinsam mit dem Volk werden die indonesischen Streitkräfte TNI stärker sein. Das Thema des diesjährigen Feier des Jahrestages des indonesischen Streitkräfte TNI ist gemeinsam mit dem Volk werden die indonesischen Streitkräfte stärker, geil und professionell und bereit sei, um souveräne, selbstständige indonesische Menschen zu bilden, die den Charakter haben. TNI mochten damit bei der Gemeinschaft dafür sich bedanken, dass die indonesische Gemeinschaft TNI immer unterstützt, um ihre Aufgaben durchzuführen. Dieses Thema hat die Bedeutung, dass TNI von den indonesischen Volkern abstammt. Die Zusammenarbeit mit dem Volk ist der Grund für TNI, um das nationale Interesse zu schützen und zu sichern. Es ist nötig, moderne militärische Waffen und Fahrzeuge zu besitzen. Es ist aber wichtig, in verschiedenen Sektoren mit den Volkern zusammenarbeiten, um stärkeres und berühmtes Indonesien zu verwirklichen. Wir kommen jetzt zu den Zeitungen Media Indonesia. Am Mittwoch, den 4. Oktober 2017, schrieb die Zeitung Media Indonesia, kehren in die Selbstidentität des indonesischen Volkes zurück. Der Vorsitzende der Nationalen Demokratenpartei, NasDem, Surya Paloh, eröffnete am Montag in Pekanbaru die Sonderarbeitssitzung des Sukses-Teams der Wahlen 2019 und das Treffen des regionalen Führungsrats aus ganz Sumatra und Bali. In seiner Begrüßungsrede sagte Surya Paloh, dass Indonesien derzeit in psychiatrischen Symptomen von Häuslei oder schwerer Häuslei gefangen sei. Dies geschieht, weil viele Führer und Elemente dieser Nation die Ideologie von Pancasila als nationale Identität vergessen. Media Indonesia zufolge muss diese heuchlerische Politik gestoppt werden. Die Rückkehr zur nationalen Identität durch die Vereinigung von Worten und Taten ist der einzige Weg zu gehen. Wenn nicht, ist unser Bankrott als Nation und Staat nur eine Frage der Zeit. Wir beenden unsere heutige Presseschau mit dem Leitartikel von der Zeitung Kompas. Am Freitag, den 6. Oktober 2017, schrieb Kompas, stoßen Sie nicht KPK und Polri. Der Befragungsausschuss für Korruptionbekämpfung Kommission des Repräsentantenhauses beabsichtigt, die Unterstützung der indonesischen Polizei zu verlangen, um die KPK dazu zu bringen, im Ausschuss als anwesend zu sein. Die Absicht wurde von dem Mitglied des Befragungsausschusses Bambang Soesatyo von der Golkar-Partei vergleicht. Kompas bewertet KPK-Beschwörung Plan zur Erfüllung des Aufrufs des Befragungsausschusses wird ein neues politisches Chaos auslösen. Tatsächlich ist der neue Lärm, den Präsident Joko Widodo daran erinnert hat, zu vermeiden. Die Mitglieder des Befragungsausschusses kommen aus den Parteien, die Regierung unterstützen. Nachdem die Amtszeit des Befragungsausschusses die 60 Tage dauert, endet, gibt das indonesische Repräsentantenhaus DPR trotz der Einwand einiger Fraktionen dem Befragungsausschuss noch die Chancen, ihre Zeitfrist ihrer Aufgaben fertigzustellen. Der Zeitung Kompass zufolge hoffen alle Seiten, dass die Regierungspartei weiser sein könnte. Soweit Pressesau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am Datum des 7. Oktober statt. Wir beginnen mit dem Datum von 7. Oktober 1949, an dem die DDR gegründet wurde. 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Ostdeutschland als demokratisches, republikanisches Regierungssystem am 7. Oktober 1949 gegründet. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges wurde der Ostteil von Deutschland von der Sowjetunion besetzt, während der westliche Teil von Deutschland von den westlichen Ländern besetzt wurde. Im Mai 1949 gründete die westliche Region die Bundesrepublik Deutschland und kurz danach bildete der Ostteil von Deutschland eine Regierung mit kommunistischem System. Im Jahr 1990 fragmentierten sich die beiden Teile von Deutschland wieder und wurden ein Staat, der auch das Ende der Existenz von Ostdeutschland bedeutete. Wir kommen nun zum 7. Oktober 2001, an dem der Afghanistan-Krieg durch Luftangriffe und Landesoperationen der USA begann. Der Krieg in Afghanistan begann am 7. Oktober 2001, nach dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September begannen die USA eine Kampagne des Kampfes gegen den Terrorismus mit dem Ziel des Sturzes der Taliban, die beschuldigt wurden, Al-Qaida zu schützen und Osama bin Laden festzunehmen. Die North Alliance von Afghanistan stellte die Mainstream-Truppe durch die Unterstützung der Truppen der USA und der NATO-Staaten, wie Frankreich, den Niederlanden und Australien zur Verfügung. Der Codename, der von den USA zu diesem Konflikt gegeben wurde, war die Operation der ewigen Freiheit oder Operation Enduring Freedom. Wir enden mit dem Datum von 7. Oktober 2004, an dem Norodom Sihanouk von Thron des Kambosanischen Königs zurück getreten ist. Norodom Sihanouk war von 1941 bis 1955 der Kambosanische König und wurde 1993 bis 2004 wieder gewählt. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte er eine Kampagne für die kambodschanische Unabhängigkeit von Frankreich durch. Er übergab seinen Posten an seinen Vater Norodom Suramarit und gründete die politische Organisation Sangkum. Sihanouk führte Sangkum zur Sieg der Allgemeinen Wahlen 1955 und wurde Premierminister von Kambodscha. Nachdem sein Vater 1960 starb, bo wirkte si Hanuk eine Verfassung Änderung, die ihn dabei forderte, Staatsoberhaupt von Kambodscha zu werden. Si Hanuk hatte diese Position bis 1970 inne. Zwischen 1955 und 1970 leitete si Hanuk Kambodscha unter der Regierung einer Partei. Bekämpfte die politischen Meinungsunterschiede zwischen der Partei der Demokraten und Prakeochon. Im Jahr 1976 gab si Hanuk seinen Posten ab. Dem Rücktritt folgte ein Hausarrest und war bis 1979 verhaftet, als vietnamesische Truppen die Roten Khmer stürzten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt zum Thema Indonesien und Schweden arbeiten im Bereich der Forschung und Hochbildung zusammen. Die Regierungen Indonesiens und Schwedens arbeiten im Bereich der Forschung, Technologie und Hochbildung zusammen. Diese Zusammenarbeit wird durch die Unterzeichnung des Vertrages gegenseitigen Verständnisses zwischen den beiden Ländern bezeichnet. Dieser Vertrag wurde vom indonesischen Minister für Forschung, Technologie und Hochbildung Muhammad Nasir und seiner schwedischen Amtskollegin Helene Helmark Knutsson am 4. Oktober in Jakarta unterzeichnet. Minister Muhammad Nasir sagte dazu, dass durch diese Zusammenarbeit sein Ministerium und das schwedische Ministerium für Bildung und Forschung die Freundschaftsbeziehungen beider Länder stärken würden. Die beiden Länder hätten jeweils Interessen, die Entwicklung der Wissenschaft und Technologie vorzustellen. Dem Minister zufolge werde diese Zusammenarbeit eine Kontribution für die Entwicklung der Forschung, Technologie und Hochbildung, das nationale Wirtschaftswachstum und für die soziale Entwicklung beider Länder leisten. Minister Muhammad Nasir Fufot, dass die Übereinstimmung mit Schweden, die Umsetzung des indonesischen Besuches des schwedischen Königes Karl XVI. Gustav und der Königin Silvia vom 21. bis zum 25. Mai dieses Jahres sei. Ihm zufolge sei die Zusammenarbeit im Forschungsbereich mit Schweden sehr gut und fördere die durchgeführten Programme in allen Hochschulen Indonesiens. Der Minister fügte hinzu, sehe, dass es in Schweden viele Campus gebe, die zu 500 größten Campus der Welt gehörten. Dadurch sei es für Indonesien wichtig, eine Kollaboration mit Schweden zur Verbesserung der Qualität der nationalen Hochschulen zu prüfen. Andererseits stelle Indonesien es drei Hochschulen, die zu 500 größten Hochschulen der Welt gehören. Sie seien die Universität Indonesia UI, das Bandung Technologi Institut ITB und die Universität Gajah Mada UGM. Minister Muhammad Nasir erklärte weiter, für Schweden sei diese Kooperation als Probe zur Anwendung verschiedener Technologien des Landes, bevor sie von Industrien in Europa angewandt wurden. Für Indonesien sei diese Implementierung das Mittel zum Lernen im Folgen der Entwicklung der Technologie der Welt. Die Zusammenarbeit mit Schweden umfasse unter anderem die wissenschaftliche Forschung, innovative Programme und Projekte, die Kollaboration zwischen den Hochschulen, die Entwicklung der Zusammenarbeitskapazität der Dozenten, der Forscher, der Experten, wissenschaftliche Konferenz, Seminar und Symposium. Es handelt sich bei dieser Zusammenarbeit auch Wissenschaft- und Technologiemesse, Entwicklung des Lehrplans und Informationsaustausch, sagte Minister Muhammad Nasir weiter. Im zufolge wurden Indonesien und Schweden die Technologie bei der Flugzeugindustrie anwenden. An dieser Zusammenarbeit lassen man neben der Regierung auch die Akademiker und Industriellen teilnehmen. Die Ministerin Helene Hermansson wurde beim indonesischen Besuch von Rektoren aus 6 schwedischen Universitäten, die zu besten Universitäten der Welt gehören, begleitet. Sie sind das Royal Institut für Technologie KTH, die Linköping Universität, das Karolinska Institut, die Lunds Universität, die Gävle Universität und Stockholm Wissenschaftsschule. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörer, Freunde der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesiens, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie einladen, in die Provinz Bangkalan, Madura, zu reisen, um den Nasi Serpang oder Serpangreis kennenzulernen. Neben der Kurzwelle 9.25 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream via i.co.id und RRI Play Applikation auf Ihrem Smartphone hören. Liebe Hörer, Freunde, der Serpangreis gehört zu den typischen kulinarischen Spezialitäten aus dem Dorf Sabian in Bangkalan. Das Rezept wurde aus den Händen einer Frau namens Haji Turah, die es später ihren 7 Kindern vermachte, geboren. Diese 7 Kinder von führen nun dieses kulinarische Geschäft mit Nasi Serpang in mehreren Gebieten in der Stadt Bangkalan fort. Liebe Hörer, Freunde, der Serpangreis aus Bangkalan ist fast der gleiche wie der gemischte Reis, der in den Gebieten von Indonesien im Allgemeinen gefunden werden kann. Aber natürlich hat dieser Serpangreis sein Markenzeichen. Die Reisverkäufer haben einzigartige Verkaufsräume. Sie sind leicht auf der Hauptstraße von Bangkalanstadt mit Korban zu finden, die unter großen Regenschirmen aufgereiht werden. Liebe Hörer, Freunde, um diesen Serpangreis zu machen, müssen Sie einen flauschigen Reis verwenden, sodass, wenn Sie im Bund eine Mischung essen, Sie eine Sensation verspüren werden. Serpang mit Glasnudeln, Gewürz, Fisch, Gesalzene, ein Stück Chilipaste, Kokosmilch und gebratene Stücke von Tofu und Cracker aus Kuhhaut, dann fügen Sie Rempeye oder Peye, knuspriges Gebäck, was er lecker auf der Zunge zergeht, hinzu. Manchmal wollen die Indonesier dies noch mit einem speziellen Rindfleisch essen. Für den Serpangreis benutzt man Bananenblätter als Teller. Liebe Hörer, Freunde, die Verkäufer von Serpangreis beginnen ihre Waren ab 6 Uhr anzubieten, bis alle Waren ausverkauft sind. In der Regel sind sie nicht bereit, Reis aufzubauen, sodass die Liebhaber des Gerichts sie eine Schlange reihen mussten. Der Preis von Serpangreis beträgt 15.000 Rupiah und dieser kann leicht in Bangkalan gefunden werden. Aber um ihn zu bekommen, müssen Sie am Morgen sehr früh aufwachen, denn wenn Sie zu spät kommen, werden Sie definitiv leer ausgehen. Liebe Herr Freunde, wenn Sie nach Madura fahren, eine Stadt, die in der Nähe von Surabaya liegt, müssen Sie nach Bangkalan fahren, um dieses Gericht zu probieren. Das war unser Bericht über die kulinarische Spezialität aus Bangkalan. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir Sie über Events, Entdeckungen, Flora, Fauna, Traditionen, Technologie und Wissenschaft informieren. Unser heutiges Thema ist Batik Kuma Hargian. Sie können unsere Sendung neben der Kurzwelle 9.25 kHz über Livestream www.voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, viele Batikmotive, die zurzeit verkauft werden, sind wahrscheinlich von Leuten, die insbesondere Batik-Fans und Batik-Sammler sind, bekannt. Aber die Leute erkennen noch nicht unbedingt die Gewebemotive der Batik. Wegen der einzigartigen Motive und interessanten Farben können die Batik-Fans die Kuma Hargian Batik ihrer Sammlung hinzufügen. Die Kuma Hargian Batik ist ein kreatives Werk von den Medizinstudierenden der Gajah Mada Staatsuniversität in Yogyakarta. Dieses soll das Organismus Körper Gewebe darstellen. Deshalb ist diese Batik anders als die kontemporäre Batik. Am Anfang hatten fünf Studentinnen, nämlich Amalia Rani Setyawati, Suci Ardini Widyaningsih, Nisa Karima, Nurulita Ainun Alma, und Hilda Dwi Mahardini, die Idee, die Batik Motive zu entwerfen. Sie bekamen die Idee, als sie Histologie im ersten Semester studierten. Ihr Dozent hatte über verschiedene Strukturen des Körpergewebes, besonders den Blutfilter in der Niere oder den Glomerulus, erklärt. Isa meinte, dass das Bild von der Niere sehr interessant sei. Deswegen bekam sie die Idee, das Bild der Körpergewebestruktur als Batikmotive zu benutzen. Liebe Zuhörer, heutzutage produziert man die Kuma Hargian Batik in zwei Designs, nämlich einmal mit der Beugung des Muskelsystems und des Knochensystems. Diese Motive werden in fünf verschiedenen Farben, nämlich lila aquatik, lila weiß, blau rot, grün aquatik und orange rosa entworfen. Und dann gibt es noch die Befruchtung und die Implantationsmotive, die den Befruchtungsprozess und den Embryo am Uterus abbilden. Diese Motive sind in roter und braun-grüner Abstufung erhältlich. Die Kuma Hargian Batik wird in jeder Farbe begrenzt produziert. Diese Batik wird mit der Stempelmethode und Schreibmethode hergestellt. Der Produktionsprozess wird in Partnerschaft
Mit den Batik Handwerkern in Pandak Bantul Gebiet Yogyakarta durchgeführt. Neben ihren einzigartigen und originalen Motive dient die Kumahargen Batik auch als das Lernmedium für die Gesellschaft, besonders der Studierenden, um das Körpergewebe kennenzulernen. In jeder Packung des Batikstoffs gibt es Informationen für die Kunden über die Histologiebilder oder Histologiemotive, deren Funktion im Leben, Gesundheitstipps sowie Ausführungen über Krankheiten des Körpergewebes. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, das war unser Programm Dies und Das mit der Kumahargen Batik. Wir werden uns wieder mit anderem interessanten Thema treffen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen mit mir, Egi. In diesem Gelegenheit werden wir die Pop-Lieder von Fayung Teduh präsentieren. Am Anfang hören wir das erste Lied mit dem Titel Angin Pujaan Hujan, Gute Unterhaltung. liebe Musikfreunde, das war ein Lied Angin Pujan-Hujan von Fayung Teduh. Die Freundschaft und das gleiche Hobby sind oft der Beginn der Geburt des Musikers. Es passiert auch beim Fayung Teduh. Diese Musikgruppe wurde von zwei Freunden geboren, die wie Musik in einem Hangout zu spielen, namens Is und Komi. Vom Treffpunkt begann sie auf der Bühne mit dem Namen Fayung Teduh am Ende des Jahres 2007. Einige Jahre später, Fayung Teduh wurde zwei Personen hinzufügen und das sind die Formationen umfasst Is, Gesang und Gitarre, Komi Kontrabass, Tito, Schlagzeuger und Ivan, West Gitarre und Trompete. Das erste original Werk von Fayung Teduh ist das Lied Angin Pujaan Hujan. Das Lied wurde später im Jahr 2010 in dem Debutalbum Fayung Teduh veröffentlicht. Bis jetzt hat Fayung Teduh 3 Alben veröffentlicht, darunter Dunia Batas im Jahr 2012 und Live and Loud 2016. Obwohl jedes Album nur 3 Songs bietet, werden alle Alben von Fayung Teduh immer von der Fans von Fayung Teduh und Indie-Musik-Liebhabern im Allgemeinen erwartet und gesucht. Liebe Musikfreunde, jetzt präsentieren wir noch ein Lied von Fayung Teduh mit dem Titel Untuk Perempuan yang sedang dalam pelukan oder Für Frauen, die in Unarmungen sind. Viel Spaß beim Zuhören!
Ooh.
Liebe Musikfreunde, du bist immer noch bei uns in Musikregenbogen, die immer noch die Musikgruppe Payung Teduh bespricht. Musikalischer Stil von Payung Teduh kann ziemlich einzigartig sein. Payung Teduh bringt Folkmusik, Kroncong und Jazz zusammen. Viele behaupten jedoch, dass das von Payung Teduh gespielte Musikgenre keine Grenzen hat, sodass das Genre, das diese Gruppe trug, die Musik ala Payung Teduh selbst ist. Typische Musik, die poetische Lyrik der Payung Teduh Schöpfung umhüllte. Keine Wunder also, wenn manche Lieder von Payung Teduh in Theateraufführungen verwandelt, darunter unruhige Cerita tentang Gunung dan Laut oder die Geschichten von Berg und Meer, Schlaf doch oder Tidur und Dinah oder Malam. Darüber hinaus locken die einfachen, aber poetischen Texte von Payung Teduh Filmmacher, ihn dazu zu bringen, den Filmsoundtrack zu fühlen, von denen untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Neben der Ausübung von Theater- und Filmvorführungen ist die Arbeit von Payung Teduh vor kurzem auch ein Lied Akkad oder auf Deutsch Trauung. Das Lied mit dem Titel Akkad, veröffentlicht im Juni 2017, beschrieb eindeutig einen Mann, der eine Frau heiraten will. Zweifellos liebt das Lied die junge Generation von Indonesien, besonders diejenigen, die zum Heiraten kommen wollen. Einzigartige Musik, poetische Texte und Themen, die für das Leben des Zuhörers relevant sind, sind von Payung Teduh immer verwendeten Formeln. Kein Wunder also, wenn Payung Teduh immer eine Musikgruppe ist, die in verschiedenen Musikaufführungen in Indonesien zu hören ist. Liebe Musikfreunde der Stimme Indonesien, das war Musikregenbogen über die Payung Teduh. Zum Schluss präsentieren wir zwei Lieder mit dem Titel Akkad und Menuju Senja oder In die Dämmerung gehen. Von Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap.
cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Istriku.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Dan menjadi tuan. baru saja ku beranjak beberapa saat sebelum itu. Ada yang mati menunggu sore menuju senja bersama harum mawar.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia. Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.